ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Wir irren uns nie.
KI kann von Kriminellen in allen Bereichen genutzt werden.
Der HAL-9000-Computer ist das komplizierteste und vollkommenste Elektronengehirn, das es zurzeit auf der Welt gibt.
Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy.
Und dann bekommt der Arzt, ohne eben zu recherchieren zu müssen oder mit Kollegen Rücksprache halten zu müssen, eine Therapie- und Diagnoseempfehlung.
Man kann auf gar keinen Fall irgendwelche Strafverfolgungen automatischen Verfahren überlassen.
Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Eine künstliche Intelligenz, die uns schwierige Denkaufgaben abnimmt, ist grundsätzlich willkommen. Doch ähnlich wie bei dem Sänger und dem Plattenspieler sind Mensch und Maschine auch hier Konkurrenten. Die Grenzen verfließen. Wo ist sie noch dienstbar und wo wird sie gefährlich? Zurzeit findet in San Francisco eine Konferenz zum Thema Sicherheit bei künstlicher Intelligenz statt. Dort machen sich führende Wissenschaftler Gedanken darüber, wie man Gefahren in den Bereichen von Deepfakes und der missbräuchlichen Nutzung durch kriminelle Akteure minimieren kann. Welche Standards brauchen wir und wie weit kann man künstliche Intelligenz auch militärisch nutzbar machen? Darüber wollen wir heute reden, hier im Radio. Wir sind aber jederzeit und ohne weitere Kosten auch in der ARD-Audiothek zu finden. Schlau, sicher oder schädlich, KI im Alltag, so haben wir den Tag heute überschrieben und schauen dorthin, wo eine künstliche Intelligenz längst selbstverständlich war, lange bevor wir damit umgehen mussten, nämlich in Literatur und Film. Und da gibt es neben einer ganzen Reihe von liebevollen Datenträgern eben auch etliche bedrohliche Figuren mit elektronischen Gehirnen. Thorsten Schweinhardt über arrogante Computer, martialische Roboter und bedrohliche Datennetze.
Ein Raumschiff schwebt durchs All. Die Discovery One befindet sich auf ihrem Flug zum fernen Planeten Jupiter. An Bord des Schiffs 5 Männer und ein Computer.
Der HAL-9000-Computer ist das komplizierteste und vollkommenste Elektronengehirn, das es zurzeit auf der Welt gibt.
Ein Rechengehirn mit künstlicher Intelligenz ist der heimliche Star und die komplexeste Figur in Stanley Kubricks Filmklassiker 2001 Odyssee im Weltraum von 1968. HAL 9000, genannt HAL. Unvergessen sein rotes Kameraauge und die markante Stimme.
Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Wir irren uns nie.
Für die Besatzung der Discovery One ist HAL sowas wie ein guter Freund, mit dem man Schach spielen und über alles reden kann. Doch während des Raumflugs beginnt sich HALs Verhalten zu verändern. Der Computer entwickelt eine Art Neurose. Man könnte auch sagen, er hat Angst.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
HAL beginnt in den Menschen eine Bedrohung zu sehen. Deshalb sabotiert er die Funkverbindung zur Erde und ermordet die Astronautencrew. Im abgeschotteten Schiff kommt es schließlich zu einem tödlichen Duell zwischen dem letzten Überlebenden, Dave, und der künstlichen Intelligenz HAL.
Dann werde ich eben durch die Notluftschleuse reinkommen.
Ohne deinen Raumhelm wird dir das wohl sehr schwer fallen, Dave.
Wenn selbstdenkende Maschinen im Film rebellieren oder gewalttätig werden, steckt meist irgendein Missverständnis oder eine Fehlfunktion dahinter. HALs Antrieb ist weder Mordlust noch Bosheit, sondern letztlich Selbsterhaltung und eine fehlerhafte Logik.
Das kann nur auf menschliches Versagen zurückzuführen sein.
Andere künstliche Intelligenzen werden ganz bewusst aufs Töten programmiert. Solche Kampfmaschinen stecken dann meist nicht in abstrakten Computern mit Kameraaugen, sondern in äußerst mobilen und muskulösen Körpern.
Hasta la vista, baby.
1984 hatte der Terminator seinen ersten Auftritt. Eine Kampfmaschine verborgen in einem menschlichen Körper, aus einer düsteren Zukunft ins Los Angeles der 80er Jahre versetzt, um zu töten. In der Welt des Terminators wurden die letzten Menschen von Kriegsmaschinen versklavt. Intelligente Maschinen, die die Menschen einst selbst geschaffen hatten.
Ich komme wieder.
Der erste Terminator-Film bedeutete den Durchbruch für Arnold Schwarzenegger. Ab der Fortsetzung von 1991 kämpft die KI in Arnis Körper für die Menschen und gegen noch bösere KI-Kampfmaschinen. Mit den Cyborgs, die ihre Körper verflüssigen und jedes Aussehen annehmen können, bekommt KI-Technik hier etwas Dämonisches.
Du willst mich wohl verscheißern?
Nein. Verscheißern wird nicht angewendet.
Im Film spiegeln mörderische Computer, Kampfroboter und andere Maschinen oft ganz reale Ängste wider. Die Angst vor einer Technik, die sich nicht mehr kontrollieren lässt, die die Menschheit vernichtet oder versklavt. Durch überlegene Waffen, wie in der Terminator-Reihe, oder durch eine simulierte Scheinwelt, wie in den Matrix-Filmen. Filme wie Kubricks 2001 werfen auch tiefgründige philosophische und ethische Fragen auf. Was ist eigentlich Bewusstsein? Und wo genau liegt die Verantwortung des Menschen für seine Schöpfung? Die Faszination für KIs mit eigener, nicht menschenfreundlicher Agenda ist ungebrochen. Und an jedem 12. Januar feiern weltweit viele Computer- und Science-Fiction-Nerds den fiktiven Geburtstag des Supercomputers HAL 9000.
Ich hoffe, dass ihr euch deswegen keine Sorgen macht.
Soweit Thorsten Schweinhardt über die Bedrohung durch künstliche Intelligenz im Film. Denn erstmal macht uns alles, was technisch ist und vorgeblich selbstständig denken kann, natürlich Angst. Dazu begrüße ich hier im Studio meinen Kollegen und KI-Koordinator im Hessischen Rundfunk, Jan Eggers. Guten Tag, Jan.
Hallo.
KI ist für die einen toll, für die anderen beängstigend. Liegt das in der Natur der Sache?
Ja, und zumal wir haben ja auch diese ganzen Filme alle gesehen und wir haben dieses Bild im Kopf von diesen Maschinen, die fürchterlich intelligent und eigentlich auch unfehlbar sind. Aber das ist ja nicht, wie KI ist. Das ist auch so, dass KI ja erstmal kein Bewusstsein hat, sondern das ist, also so wie wir zum Beispiel ChatGPT erleben, wir haben es da nicht mit einem Gegenüber zu tun, das Dinge reflektiert, sondern erstmal mit einer Maschine, die gelernt hat, Texte so zu formulieren, wie wir Menschen das haben und letzten Endes menschliches Verhalten nachahmt, aber dabei nicht wirklich über das nachdenkt, was sie tut.
Du hast ChatGPT erwähnt, die einen nutzen das ganz selbstverständlich und sind mit dabei, die anderen wissen so gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Wie unterscheiden sich diese Menschen? Nur nach Alter und Lifestyle?
Ja, also natürlich spielt Alter sicherlich eine Rolle. Wie vertraut ist einem so eine Technologie? Wie bereit ist man, sie anzuwenden? Aber ich habe festgestellt, ich versuche vielen Menschen über KI beizubringen, zum Beispiel gerade Journalistinnen und Journalisten, und die tun sich oft ein bisschen schwer damit. Das mag mit dem Berufsstand zusammenhängen. Da gibt es dann doch einige, die vorher schon genau wissen, weshalb sie das schlecht und böse finden und deswegen auch ablehnen, KI jemals selber auszuprobieren. Und alle Menschen, die tendenziell so eine Neugier haben, wissen, das ist natürlich etwas, was unsere Gegenwart immer stärker mitbestimmt. Und das löst bei vielen dann zumindest die Neugier aus, das einfach auch selber erleben zu wollen. Und andere sagen, boah, das ist toll, damit experimentiere ich jetzt, weil damit kann ich gewisse Dinge für mich tun, kann mir Texte zusammenfassen lassen oder was auch immer.
Wenn ich einen Text verfasse oder ein Bild mache, selbst mit einer Kamera, dann beanspruche ich ein gewisses Urheberrecht. Das ist bei ChatGPT oder bei anderen künstlichen Intelligenzen, die ja nur vorhandene Informationen neu zusammensetzen, gar nicht mehr möglich. Müssen wir das Konzept Urheberrecht neu denken?
Ja, das lustigerweise sagen die Juristen, dass ein Algorithmus kein Urheberrecht erwerben kann. Also eine Maschine, wenn etwas von einer Maschine erzeugt wird, ist es nach geltendem Recht anscheinend urheberrechtsfrei, eben auch, weil der Algorithmus ja kein Bewusstsein hat. Wobei ich finde, dieses Argument, da wird ja nur Altes rekombiniert, das trifft auch auf vieles zu, was wir Menschen machen, wenn wir ehrlich sind. Deswegen finde ich das nicht so fürchterlich stichhaltig. Aber es geht halt um die Frage, ist denn das da wirklich ein Bewusstsein, eine Intelligenz? Und das ist es nicht. Es ist erstmal einfach eine Maschine, die menschliche Form nachempfindet.
Es ist ja erstaunlich, was ChatGPT tatsächlich bereits alles kann. Wer will denn da noch Hausaufgaben machen?
Ja, das mit dem Hausaufgaben, das ist natürlich was Lehrende in Schulen und Universitäten ziemlich umtreibt, was aber natürlich auch die Frage wirft, ob alles, was da in Frage gestellt wird, so verteidigenswert ist. Also das ist ja, dass zum Beispiel Lehrer Prüfungen stellen, ne, Klausuren, wo sie dann, das hängt ja damit zusammen, dass sich das so einfach dann auch überprüfen lässt. Ne? Ich kann gucken, entsprechen die Lösungen den vorgegebenen, und wenn ich das jetzt mehr oder oder weniger von einer Maschine erledigen lassen kann, dann muss natürlich der Lehrer das irgendwie anders prüfen, kann eigentlich nur auf die einzelne Person versuchen einzugehen und die individuell zu erfassen. Also ich denke, dass das vielleicht auch uns darüber nachdenken lässt, wie wir die Leistung von anderen bewerten. Aber andererseits ist es natürlich schwierig. Ne? Es ist so, ich habe die Aufgabe, sagen wir mal, ich bin Schüler und habe die Aufgabe, irgendwie 30 Seiten durchzuarbeiten und zusammenzufassen. Das ist eine Sache, die mich ziemlich unter Stress setzt und deswegen ist die Versuchung da zu sagen, okay, lass das die Maschine machen. Wenn das dann dazu führt, dass ich mich nur mit der Zusammenfassung beschäftige und mir den Ausgangstext gar nicht mehr angucke, dann können natürlich viele Dinge einfach auch verloren gehen. Je mehr wir uns daran gewöhnen, ach, das fasst mir schon die Maschine zusammen, wird schon stimmen und ich brauche selber nicht mehr ganz zu lesen, gib mir den Schnipsel, desto mehr sinkt dann auch unsere Aufmerksamkeit und das ist vielleicht nicht so wünschenswert.
Ja, das, was du gerade machst, nämlich eine kritische Haltung dazu entwickeln, das ist, glaube ich, ein Kernpunkt, wenn wir KI nutzen wollen. Wie müssen wir dem gegenübertreten?
Also ich versuche, wenn ich Leuten was über KI zeige, die immer dazu zu bringen, mit der KI zu spielen in der einen oder anderen Form, Grenzen auszutesten. Zum einen, weil man dann lernt, ach, das ist ja vielleicht gar nicht so intelligent, was ich da geantwortet kriege. Und viel schlimmer, ich kriege jedes Mal, wenn ich frage, ein bisschen was anderes raus. Ne? KI ist sehr stark zufallsabhängig, das ist vielen Menschen auch nicht bewusst. Dann lerne ich auch so ein bisschen, dann wird das so ein bisschen entzaubert. Also die übersteigerten Erwartungen, das macht jetzt alles für mich oder auf der anderen Seite, das kann die nicht, die ist nicht wirklich, dazu ist sie nicht in der Lage. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man es selbst erlebt, aber wenn man sich halt auch immer klar macht, es ist Technologie. Lustigerweise Arthur C. Clarke, derjenige, der HAL erfunden hat, ne, diesen Roboter, der Science-Fiction-Autor, der hat mal den schönen Satz gesagt, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Aber es ist ja keine Magie, es hat nichts Magisches. Es ist ein technischer Prozess, den kann man auch erklären und den kann man ein bisschen besser sich erschließen, indem man damit rumexperimentiert.
Ja, und er ist als technischer Prozess vor allen Dingen energieabhängig. Wie ist das denn mit der Stromversorgung, ja, wenn jetzt jeder von uns ständig mit KI umgeht?
Das ist tatsächlich ein großer Punkt. Also KI ist eine Technologie, die viel Begeisterung auslöst, natürlich auch bei denen, die hoffen, sie gut verkaufen zu können. Das ist aber eine Technologie, die mit ganz erheblichen Kosten kommt. Dass dadurch Jobs sich verändern, dass das natürlich Gesellschaften auch unter Druck setzt, wenn jetzt bestimmte Jobs vielleicht einfach von Maschinen übernommen werden. Das ist eine Sache, aber sie verbraucht eben auch zum Beispiel, du hast es erwähnt, ganz riesige Mengen Energie und Kühlwasser. Also zum Beispiel jedes Mal, wenn ich ein Bild mit KI erzeuge, ich kann ja mit einem Bildgenerator so ein Bild erzeugen lassen, was es so noch nie gegeben hat, dann verbrauche ich in etwa so viel Strom, wie ich brauche, um mein Handy einmal aufzuladen mit der entsprechenden Menge CO2. Und das ist sogar noch mehr Energie, wenn ich mir was von ChatGPT erklären lasse, als wenn ich danach google. Ein Vielfaches. Das kommt mit enormen Energieverbrauch, der zum Beispiel ein Unternehmen wie Google dazu gebracht hat. Das hat früher gesagt, ja, wir sind klimaneutral, wenn wir ein neues Rechenzentrum bauen, dann gleichen wir das aus. Diesen Vorsatz, diese Selbstverpflichtung hat Google gerade klammheimlich aufgegeben und das hängt natürlich mit KI zusammen, weil die einfach sehen, dass der enorme Energiebedarf dieser Technologie dann eben dazu führt, dass sie diese Verpflichtung nicht einhalten wollen. Und das heißt, KI bei allem Problemen, die diese Technologie vielleicht lösen kann, schafft erstmal ein zusätzliches. Sie trägt in ganz erheblichem und absehbar wachsendem Maß zur Erwärmung unseres Planeten bei.
Wir wissen das von den Streaming-Diensten, die ja auch unglaublich hohe Energie verbrauchen. Nur da werden Gebühren bezahlt. ChatGPT ist immer noch kostenfrei im Internet zu haben. Wird sich das ändern?
Ja, ich bin ziemlich überzeugt, dass sich das ändern muss, weil man weiß, dass OpenAI, der Anbieter von ChatGPT, die arbeiten sehr eng mit Microsoft zusammen. Das ist im Augenblick gerade so ein Investment für die. Ne? Also möglichst viele Menschen von einem Dienst wie ChatGPT an den zu gewöhnen. Ich will jetzt nicht sagen abhängig machen, ich versuche gerade das Wort zu vermeiden. Und dann irgendwann die Rechnung präsentieren zu können, weil OpenAI verliert nach Schätzungen von großen Wirtschaftsagenturen so etwa 5 Milliarden Dollar im Jahr. Das heißt, die verschenken die und da fängt auch Microsoft irgendwann an, nervös zu werden. Das heißt, man wird irgendwann anfangen, die Rechnung zu präsentieren und zwar erst denen, die sie zahlen können und die anderen, der Rest von uns, die kriegen dann vielleicht irgendwie noch eine kostenlose Variante, aber die kann dann bei weitem nicht mehr das, was ChatGPT alles kann.
NGOs wie Algorithm Watch oder Greenpeace kämpfen gegen künstliche Intelligenz. Ist das sinnvoll? Lohnt sich die Mühe oder ist das im Grunde ein sinnloser Kampf, weil wir eh nichts machen können?
Ich halte das für sehr sinnvoll, weil so viele Dinge, das klingt jetzt auch so nach dem Motto, ja, KI ist böse, also sollte ich die Finger weglassen. Das kann ja nicht die Lösung sein, sondern letzten Endes, wir haben gesehen, das ist ein Spiel, wo Milliardeninvestitionen im Spiel sind, dass auch nur ganz große mitspielen können. Das neigt auch dazu, dass der KI ist ein Instrument, das eher den Mächtigen zur Verfügung steht und denen, die eh schon Geld haben. Und die einzige Möglichkeit, wie man die irgendwie einhegen kann, ist natürlich mit Politik. Und ich denke, Organisationen, die da Druck machen und die ja auch in Europa wenigstens ein bisschen eine Chance haben, gehört zu werden, die sind da eine der wenigen Ansatzpunkte, die wir haben. Weil das natürlich KI bei allem, was sie an Gutem bringt, die negativen Seiten irgendwie im Blick behalten und gesellschaftlich aufgefangen werden müssen, ist klar.
Eine kritische Haltung beim Umgang mit KI ist nötig, sagt Jan Eggers, IT-Experte und Kollege hier im HR. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Das waren die Elektropioniere Kraftwerk mit ihrer Computerwelt aus dem Jahr 1981. Schlau, sicher oder schädlich, KI im Alltag, so haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt mal nach San Francisco, wo heute eine Konferenz zur KI-Sicherheit beginnt. IT-Spezialisten aus 9 Ländern diskutieren dort den Umgang mit den Risiken, die durch die zunehmende Verbreitung von KI entstehen, insbesondere in Bereichen wie Deepfakes und andere krimineller Nutzer. Ein dringendes Problem ist dabei die Frage, wann eine KI so leistungsfähig und potenziell gefährlich wird, dass sie strenge Kontrollen und Aufsicht benötigt. Nils Dams war heute dabei.
AI carries exciting life-changing potential for society.
Künstliche Intelligenz birgt ein aufregendes, lebensveränderndes Potenzial für die Gesellschaft, sagt Gina Raimondo, die Handelsministerin der USA, dem Sender NBC.
But only if we mitigate the very real dangers.
Aber nur, wenn wir die sehr realen Gefahren entschärfen und
safety leads to trust, leads to adoption.
Wenn die Menschen KI-Anwendungen trauen sollen, dann müssen sie sicher sein. Gina Raimondo ist die Gastgeberin des zweitägigen Treffens der KI-Sicherheitsfachleute in San Francisco. Das ist das Gründungstreffen eines internationalen Netzwerks von staatlichen KI-Sicherheitsinstituten. Neben der EU und den USA sind unter anderem Vertreter Australiens, Kanadas, Japans, Südkoreas, Kenias oder des Vereinigten Königreichs mit dabei. Die Regierungen der Länder haben die Zusammenarbeit bei einem KI-Gipfel im Mai in Seoul vereinbart. Beim ersten Treffen geht es um sehr grundsätzliche Fragen. Wie will das Netzwerk künftig konkret zusammenarbeiten? Welche sind die wichtigsten Themen und wie werden Informationen ausgetauscht? Weltweit gibt es ähnliche Fragestellungen. Das internationale Netzwerk soll helfen, Antworten zu erarbeiten. Als Beispiel nennt Handelsministerin Raimondo das Thema der korrekten Kennzeichnung von KI-Inhalten.
You know, what does adequate watermarking mean?
Was genau bedeutet die angemessene Kennzeichnung mit einem Wasserzeichen? Wir sind dabei, einen Standard dafür zu entwickeln. Wenn Sie also ein Wasserzeichen sehen, das zeigt, dass es sich um einen KI-Inhalt handelt, dann können Sie dem vertrauen. Wir werden auch Standards für ein angemessenes Red Teaming entwickeln. Das heißt, dass die Modelle ordnungsgemäß getestet werden. Auf der Konferenz dürfte auch Thema sein, wie es nach der Wahl grundsätzlich mit der KI-Regulierung in den USA weitergeht. Das Nationale KI-Sicherheitsinstitut gehört zum US-Sicherheitsinstitut. US-Handelsministerium und besteht gerade mal seit einem Jahr. Damals hat Präsident Joe Biden per Dekret Leitlinien zum Umgang mit künstlicher Intelligenz erlassen.
This executive order represents bold action.
Führende KI-Unternehmen müssen seitdem die Regierung zum Beispiel über Sicherheitstests informieren. Wirklich strenge Einschränkungen sind das aber nicht. Vor allem werden diese Regeln wohl am Tag der Amtseinführung von Donald Trump kassiert.
That's a day one priority,
sagt Gregory C. Allen. Er ist der Direktor des Wadhwani AI Center, ein KI-Think-Tank in Washington, D.C. Er ist sich da sehr sicher, weil Trumps Republikaner in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, wir werden das Dekret von Joe Biden aufheben, das KI-Innovationen behindert und der Entwicklung dieser Technologie radikale linke Ideen aufzwingt. Die Aufgabe des KI-Instituts ist es auch, die Regierung in KI-Fragen zu beraten. Allerdings sei dessen Zukunft keineswegs gesichert, meint Allen.
The future of the AI Safety Institute is by no means assured.
Das habe auch mit Tech-Milliardär Elon Musk zu tun, seit dem Wahlkampf ein enger Vertrauter Trumps.
Elon Musk, extremely influential during the presidential campaign.
In Fragen rund um KI-Regulierung könne Musk einen großen Einfluss auf ihn haben, vermutet Allen. Elon Musk hat sich immer wieder für die Regulierung von künstlicher Intelligenz ausgesprochen. Sollte er aber Donald Trump tatsächlich auch in KI-Themen beraten, wäre die Frage, wie unabhängig seine Ratschläge sind. Mit xAI besitzt Elon Musk auch ein eigenes KI-Unternehmen.
Nils Dams über die KI-Sicherheitskonferenz in San Francisco. Ein Thema dort wird auch die Abwendung von Gefahren sein durch KI, die im Zusammenhang mit nuklearen Waffen oder Bioterrorismus stehen. Darüber möchte ich jetzt mit Niklas Schönig vom Leipzig-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt reden. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Emerging Disruptive Technologies und forscht zu Emerging Military Technology, der Zukunft der Kriegsführung und Rüstungskontrolle. Guten Tag, Herr Schönig.
Ja, guten Abend, Herr Sonnenschein.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei militärischen Fragen?
KI hat im Militär eigentlich schon immer eine Rolle gespielt. Was jetzt aber das Neue ist, dass wir jetzt sehen, dass Machine Learning das neue Thema wird. Also die KI-Modelle werden halt einfach immer mächtiger, können immer aufwendigere Aufgaben übernehmen. Und wir sehen das eigentlich in ganz vielen Bereichen des Militärs. Das geht von der Logistikplanung, dem Training, dem Planen von Missionen. Da haben wir also schon Programme, die unterstützen und sehr groß helfen. Wir sehen es aber auch schon auf dem Schlachtfeld, dass KI hilft, sehr, sehr viele Daten, die generiert werden, auszuwerten und eben aus einer Flut von Daten wirklich auch Informationen zu generieren, die dann den militärischen Truppen helfen, möglichst effizient auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Und wir sehen einen gewissen Trend auch dahin, dass KI jetzt wirklich gefährliche Aufgaben übernimmt, zum Beispiel die Auswahl von Zielen. Dass KI also hier identifiziert, was ein militärisches Ziel sein könnte, was ein lohnenswertes Ziel sein könnte und welche Ziele vielleicht priorisiert angegriffen werden sollten, während andere vielleicht jetzt gerade in diesem Moment gar nicht so wichtig erscheinen.
Das klingt nach einer ziemlich hohen Selbstständigkeit von Waffensystemen. Kann es auch so weit kommen, dass diese Waffen selbstständig entscheiden, wann sie zum Einsatz kommen?
Da sind wir noch nicht, aber technisch ist es eigentlich kein Problem, wenn wir eine KI haben, die eben Ziele identifiziert, priorisiert. Bisher muss das immer noch ein Mensch freigeben, den Angriff, und sagen, ja, okay, ich gucke mal schnell drüber über die Daten, aber natürlich stehen diesem Entscheider einfach viel weniger Informationen in diesem Moment zur Verfügung, als die KI sie hatte. Die Befürchtung wäre, dass man das entweder dann einfach durchwinkt und sagt, naja gut, wer bin ich, der jetzt hier entscheidet, dass das kein valides Ziel sein soll, oder dass man den Menschen dann komplett aus der Schleife rausnimmt und sagt, naja, das ist ein Geschwindigkeitsvorteil, also ein militärischer Vorteil. Wenn wir hier jetzt sagen, okay, der Mensch macht diese letzte Entscheidung nicht, die macht auch die KI. Und das ist also technisch kein Problem. Und momentan sind das eher Normen und einfach der Unwille der Staaten und der Militärs, diesen letzten Schritt zu gehen, die uns davon noch trennen.
Das ist also eher ein ethisches Problem. Ist es denn vorstellbar, dass bei einem nuklearen Angriff eine KI entscheidet, sofort zum Gegenangriff überzugehen?
Sie hatten ja schon sehr viele popkulturelle Referenzen. Das wäre ja so ein Szenario aus Dr. Seltsam. Und Das wäre theoretisch denkbar, aber ich glaube, dass also gerade in dem Bereich Nukleares man da doch noch sehr, sehr zurückhaltend ist, weil man eben hier erkennt, welche Gefahren dann auch durch Fehlurteile, vorschnelle Urteile, zu hohe Geschwindigkeit entstehen können. Und es gibt bestimmte Agreements, die nicht niedergeschrieben sind, aber von denen man ausgeht, dass sie eingehalten werden, dass man zum Beispiel mit die Nuklearanlagen anderer Staaten und die nuklearen Streitkräfte zum Beispiel nicht mit Hacking-Angriffen angreift, einfach weil man hier weiß, das ist ein sehr, sehr gefährliches Feld. Denkbar ist es, aber ich glaube, da ist die Hemmschwelle deutlich größer als KI in Waffensystemen einfach auf dem Schlachtfeld im konventionellen Sinn einzusetzen.
Wird denn ein Krieg der Maschinen vorstellbar, der quasi nur noch Infrastruktur zerstört und kein Leben mehr fordert? Oder geht es bei Krieg nicht immer darum, auch Leben zu vernichten?
Das sind so ein bisschen die Visionen, die auch so mancher Robotiker und mancher Visionär da so hatte, dass automatisierte oder autonome Kriegsführung, die KI-basiert ist, zu einer Kriegsführung führen kann, die humaner ist als die Kriegsführung, wie sie Menschen führen würden. Ich glaube, das sind hohe Ziele, die so nicht umgesetzt werden können, weil Krieg tatsächlich einfach immer Tod und Leid mit sich bringen. Infrastruktur, die man zerstört, da gehen vielleicht im ersten Schlag, kommen keine Zivilisten ums Leben und es scheint erstmal ein chirurgischer oder sauberer Schlag gewesen zu sein, aber die Folgen sind natürlich einfach einzubeziehen. Und wenn dann Leute kein Trinkwasser mehr haben, keinen Strom, keine medizinische Versorgung, das sind natürlich alles Punkte, die in der langen Frist dann doch wieder zu Toten führen.
Wenn wir jetzt den brachialen Angriff mal beiseite schieben und gucken, was man machen kann in quasi chirurgischen Eingriffen, da könnten Maschinen ja auch die Steuerung von lebenswichtigen Systemen übernehmen. Energieversorgung haben Sie gerade erwähnt.
Also was wir sehen ist natürlich, dass die Leistungsfähigkeit von KI selbst zu programmieren, Code zu entwickeln, einfach rapide steigt. Und damit steigt auch die Fähigkeit, dass man mit KI Schwachstellen von Systemen finden kann, dass man Code untersuchen kann, wo sind Schwachstellen, dass man sehr, sehr hochfrequent Angriffe fahren kann, um zu schauen, wo sind die Schwachstellen in einer Firewall, wo hat jemand vielleicht doch nicht die Sicherheit völlig berücksichtigt. Da sehen wir also auch einen Trend hin, dass durch KI hier einfach die Anzahl der Angriffe, die Möglichkeiten sich drastisch erhöht, dass dann sozusagen die Systeme übernommen werden. Das wäre eine andere Frage. Also es reicht ja, wenn man die erstmal runterfährt und irgendwie so abschaltet, dass ein Hochfahren für eine längere Zeit nicht mehr möglich ist.
Sind denn damit, wenn KI zum Einsatz kommt, klassische Spionage und die alte Drohkulisse des Kalten Krieges, sind die vom Tisch?
Ach, das sind noch einfach andere Dinge, glaube ich. Also KI kann natürlich auch zur Spionage eingesetzt werden. Aber ich glaube nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen im Bundesnachrichtendienst so schnell arbeitslos werden.
Wir haben gerade gehört, KI braucht viel Energie. Wie weit kann man sich denn auf KI-Systeme verlassen, wenn in Kriegsfällen die Energieversorgung nicht gesichert ist?
Aus militärischer Sicht ist die Frage von Energieversorgung schon seit längerem ein Thema, zumindest in den USA. Europa ist da in der Diskussion einfach auch ein bisschen hinten dran. Aber die Frage der Energieversorgung stellt sich ja nicht nur für KI, die stellt sich heutzutage ja praktisch für alle modernen Waffensysteme, vom Radar und Auswertungssysteme, Analysesysteme. Dass das eine hohe Priorität ist, hier im Konfliktfall zumindest dem Militär die energetische Versorgung zu gewährleisten, ich glaube, das ist in der Zwischenzeit erkannt worden. Und da sind natürlich dann auch redundante Systeme geschaltet. Da hängt man nicht einfach am zivilen System. Da kann man auf eigene Energieversorgung zurückgreifen. Ich glaube nicht, dass das ein Knackpunkt wäre, um zum Beispiel die US-Streitkräfte auszuschalten.
Glauben Sie, dass die Entwicklung noch steuerbar ist, geschweige denn aufzuhalten?
Wir sehen schon seit einigen Jahren, in der Zwischenzeit schon fast Jahrzehnten, eine Diskussion über die Frage, wie man KI auf dem Schlachtfeld einhegen kann. Da muss man auch realistisch sein. man hat bisher gewisse grundsätzliche Übereinkommen treffen können, dass man sagt, okay, auch ein KI-gesteuertes System muss sich an das Völkerrecht halten, muss die gängigen Regeln des humanitären Völkerrechts im Krieg einhalten. Aber das ist natürlich eine relativ niedrige Hürde. Darauf verzichten wirklich scheint kein Staat zu wollen und sich wirklich so zu verpflichten, wir lassen das komplett weg. Wie gesagt, oder wie eingangs gesagt, so dieser letzte Schritt, da schreckt man zum Glück noch davor zurück, zu sagen, okay, wir überlassen die Entscheidung, wann Waffen eingesetzt werden, tatsächlich der KI. Und da gibt es ja auch gute Gründe dafür, dass man einfach sagt, KI macht die Sachen so schnell, da muss einfach nochmal eine Bremse dazwischen sein. Der Mensch ist dann einfach das langsamste Glied in der Kette sozusagen. Und es macht mich einerseits hoffnungsfroh, dass wir diesen Diskurs haben, an dem sich auch sehr, sehr viele Staaten international beteiligen. Auf der anderen Seite aber sehen wir auch gerade zum Beispiel durch die Ukraine, dass KI auf dem Schlachtfeld durch den Krieg enorm schnell voranschreitet und hier einfach auch die militärischen Vorteile dann auch gesehen und genutzt werden.
KI ist unwiderruflich Teil auch der Kriegsführung, sagt Niklas Schörnig vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Prozessor bringt mich um.
Computer sind doof. Computer sind doof.
Die ehemalige Begleitband von Nina Hagen, Spliff, mit ihrem spöttischen Song Computer sind doof. Schlau, sicher oder schädlich, KI im Alltag, so haben wir heute getitelt und schauen jetzt auf die Kriminalstatistik. Denn auch Verbrecher machen sich das maschinelle Lernen in wechselndem Umfang zunutze. Die Sicherheitsbehörden müssten ihrerseits auf KI setzen, um den Herausforderungen zu begegnen, sagten Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, und der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch bei der BKA-Herbsttagung in Wiesbaden. Auf der Spur mit KI, wie KI die polizeiliche Welt revolutioniert, so lautet der Titel der Tagung. Wolfgang Hetfleisch war dabei.
Schon der Titel der Tagung lässt keine Zweifel daran, dass die lernenden Maschinen die Kriminalität und deren Bekämpfung gleichermaßen verändern werden. Wie KI die polizeiliche Welt revolutioniert? Dieser Frage gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachkonferenz in Wiesbaden 2 Tage lang nach. Und BKA-Chef Holger Münch sieht keine Möglichkeit, sich dieser Revolution zu entziehen.
Wir müssen mit der Dynamik von KI mitgehen. Wir müssen die Welle reiten. KI kann Arbeitsprozesse revolutionär verändern und ermöglicht enorme Effizienz- und Leistungssprünge, beispielsweise bei der Bearbeitung von Massendaten.
Ermittlungsarbeit und Strafverfolgung sind in wachsendem Maß auf das automatisierte Lernen angewiesen. Etwa beim Durchforsten großer Datenmengen, das zum Beispiel im Kampf gegen Kinderpornografie und Hasskommentare im Internet erforderlich ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht keine Alternative zum Weg, den das BKA und andere Polizeibehörden eingeschlagen haben.
Wir müssen KI als Werkzeug der Kriminellen und als Werkzeug zur Kriminalitätsbekämpfung vor allen Dingen begreifen. Mit anderen Worten, wir brauchen künstliche Intelligenz in der Strafverfolgung, und zwar dringend.
Die EU hat mit der KI-Verordnung, die im Sommer in Kraft getreten ist, Regeln aufgestellt, was bei der Anwendung künstlicher Intelligenz erlaubt sein soll und was nicht. Faeser wünscht sich möglichst viel Armfreiheit für die deutsche Polizei. Das hat sie in Wiesbaden deutlich gemacht.
KI einzusetzen darf niemals als Vorwand für Massenüberwachung oder ungerechtfertigte Eingriffe in die Privatsphäre dienen. Zur Wahrheit gehört aber auch, aktuell sind wir noch viel zu stark in der analogen Welt verhaftet.
Das soll sich bei den Sicherheitsbehörden angesichts der vielen Gefahren, vom Terrorismus bis zur organisierten Kriminalität, möglichst rasch ändern. streng nach rechtsstaatlichen Vorgaben, wie Benjamin Krause betont. Der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, einer der Redner bei der BKA-Tagung, sagt:
Wir wollen ja keine Daten von Unbeteiligten nutzen. Auf der anderen Seite muss die KI aber auch so gut sein, dass sie uns auch wirklich hilft.
Für eine saubere Strafverfolgung sei entscheidend,
dass die Ergebnisse auch nachvollziehbar sein müssen. Es darf also keine Blackbox sein, wo dann der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin nicht mehr verstehen kann, warum soll die Person der Tatverdächtige sein.
Rechtsanwalt Kuya Shibangusa, ein weiterer Referent in Wiesbaden, weist darauf hin, dass die Auswertung großer Datenmengen durch KI nicht nur für die Ermittler hilfreich sein könne,
sondern auch für die Beschuldigten oder die Person, gegen die ermittelt wird, weil wir sicherlich die Möglichkeit haben, noch in umfassende Beweismaterialien einzusteigen und die zum Beispiel durchzuforsten.
So oder so, die Entwicklung der lernenden Maschinen wird rasant weitergehen und die Arbeit bei der Polizei nachhaltig verändern. Auch dort, das weiß BKA-Chef Holger Münch, sehen einige den Wandel mit Unbehagen.
Wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen sie einbinden, wir müssen sie befähigen, wir müssen Ängste nehmen. Sonst werden wir das nicht schaffen. Es gilt, uns auf die Potenziale der KI einzulassen, Neues auszuprobieren und beim Gehen zu lernen.
Es dürfte ein Lernprozess im Laufschritt werden.
Soweit Wolfgang Hetfleisch über die Herbsttagung des BKA. Über KI-Sicherheit in der Arbeitswelt möchte ich nun mit Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz sprechen. Er hat den Lehrstuhl für Organizational Behavior inne und kümmert sich um die Digitalisierung der Arbeitswelt. Guten Tag, Herr Kunze.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn wir heute arbeiten, dann ist der Computer fast immer dabei und sei es als Handy in der Hosentasche. Welche Rolle spielt KI in der Arbeitswelt?
Gut, also Digitalisierung und künstliche Intelligenz, das spielt natürlich schon eine Weile eine Rolle in der Arbeitswelt und hat Veränderungen gegeben. Aber wir haben jetzt natürlich seit 2 Jahren, seit diese für uns ja viele nutzbare KI-Anwendungen, besonders ChatGPT und jetzt auch andere Anwendungen da vertreten sind, nimmt das natürlich eine größere Rolle ein. Und da wird ziemlich viel probiert und experimentiert, auch gerade in den Firmen. Aber diese Entwicklung ist immer noch relativ am Anfang, so würde ich das beschreiben.
Ja, insbesondere Homeoffice und mobiles Arbeiten profitiert von der Digitalisierung. Welche Rolle spielt KI da?
Ja, also das kommt natürlich zusammen, ne? Also wir haben jetzt sozusagen ja auch diese Homeoffice-Möglichkeiten, wo man in digitalen Kontexten zusammenarbeitet. Das KI-Thema kommt obendrauf, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt sozusagen dieses Homeoffice-Thema noch beschleunigt. Das ist jetzt eher was Separates. Also diese größte Entwicklung, die ich sehe, dass jetzt viele Wissens- und Bürotätigkeiten, die ja auch vom Homeoffice betroffen sind, also wo Leute jetzt flexibel arbeiten können, jetzt auch ja von dieser KI-Thematik betroffen sind. Also dass da quasi Automatisierungen stattfinden bei Tätigkeiten, die im Routinebereich sind, Sachbearbeitungstätigkeiten, aber vielleicht auch Rechtstätigkeiten zum Beispiel. Das sind immer so große Beispiele, die da genannt werden. Und dass wir da schon eine Dynamik sehen werden, muss man gucken, wie schnell die passiert, dass auch Tätigkeiten da ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Ja, und das ist das quasi eine zweite Veränderung, die stattfindet neben diesen mobilen Arbeiten, in diesen Wissens- und Bürotätigkeiten.
Tatsächlich ist die künstliche Intelligenz ja in Bereichen sinnvoll, die eher kreativer Natur sind. Hier werden Dinge entwickelt, entworfen, geschrieben. Den Mülleimer müssen wir trotzdem noch selbst ausleeren. Wo wird Unterstützung sinnvoll?
Ja, also man kann dann auch gucken, es gibt da ja auch schon so Prognosen, welche Tätigkeiten werden denn ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, wo gibt es da das größte Potenzial durch Ersetzung oder Unterstützung, und da ist erstmal die gute Nachricht, dass die Studien, die da sind, zeigen, dass eigentlich nur so circa ja 7%, manchmal auch 10% der Tätigkeiten nicht komplett über alle Tätigkeiten ersetzt werden können. Es gibt dann aber, wenn man sozusagen auf die einzelnen Tätigkeiten guckt, natürlich schon Bereiche, zum Beispiel Routinetätigkeiten im Büro, also Tätigkeiten, wo man zum Beispiel Buchhaltung machen muss, Steueraufgaben. Da wird es ziemlich sicher sehr viel Möglichkeit geben, also auch ziemlich schnell viele Sachen durch KI zu ersetzen. Auch diese eben schon angesprochenen juristischen Tätigkeiten, da wird es viele Möglichkeiten geben. Da gibt es aber, wie Sie es angesprochen haben, natürlich andere Tätigkeiten, da wird es überhaupt keine Ersetzung geben oder keine Möglichkeit geben. Das sind alles natürlich im produzierenden Bereich, auch im Pflegebereich und so weiter. Da sind wir noch ziemlich weit entfernt, glaube ich, dass da viele Tätigkeiten ersetzt werden. Und das ist auch ein bisschen so, glaube ich, wie der aktuelle Stand der Forschung ist. Ich glaube, so die Riesenangst, dass sich da ganz viel tut, dass uns quasi die Arbeit ausgibt, ganz in naher Zukunft, das wird nicht so schnell passieren.
Und ist es denn nicht tatsächlich so, dass die Arbeiten, die im Grunde erfüllend sind, Spaß machen, durch eine KI ersetzt werden können und die, die wir nicht so gerne machen, wie putzen und aufräumen, an uns hängen bleiben?
Ja, das ist die Frage, wie sich es entwickelt. Also ich sehe das jetzt noch nicht so stark, dass jetzt die erfüllenden Tätigkeiten, die auch viel ja mit sozialer Interaktion zum Beispiel zu tun haben, also wenn ich mit Menschen wirklich in guten Beziehungen auch zusammenarbeite, wenn ich gut im Team zum Beispiel zusammenarbeite, das sind ja alles Sachen, wo wir Motivation rausziehen kann. Wenn ich auch anspruchsvolle Tätigkeiten habe, wo ich quasi meine Kompetenz weiterentwickeln kann, das sind alles Sachen, die für uns motivierend sind. Das sehe ich nicht so schnell, dass da die durch KI ersetzt werden. Es ist eher so, genau, es wird Tätigkeit geben, die da ersetzt werden können, ja, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass das die Erfüllenden sein werden, sondern ich glaube, dass es schon auch eine Möglichkeit gibt, wenn man das positiv betrachtet, dass wir vielleicht Routinetätigkeiten, die vielen Leuten auch gar nicht so viel Spaß machen, die eher auch langweilig sind und vielleicht auch eher belastend sind und nicht so erfüllend sind, dass wir die im besten Fall durch KI ersetzen können und dann mehr Zeit haben für die erfüllenden Tätigkeiten. Also ich würde es genau andersrum betrachten.
Kann denn die KI auch bei der Handhabung beim Management des demografischen Wandels unterstützen? Sie ist flexibel, orts- und altersunabhängig und generiert dann nur noch geringe weitere Kosten.
Ja, also was wir ja schon haben, ist ein weiterer Trend. Das ist ja in der Tat dieser demografische Wandel, wo wir ja immer noch auch am Anfang stehen. Also diese Babyboomer-Generation geht jetzt ja erst langsam in Rente. Das geht ja erst los. Das heißt, wir werden diese Knappheit an Arbeitskräften, das wird in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen. Und da ist auch schon Potenzial da, dass wir versuchen können, quasi fehlende Arbeitskräfte hierdurch auch technologische Automatisierungslösungen zu ersetzen. Das wird nicht in allen Bereichen funktionieren. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Bei Büro- und Wissenstätigkeiten wird das in einigen Bereichen gut funktionieren. In anderen Bereichen, wo wir Arbeitskräfteknappheit haben, zum Beispiel auch im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, ist das natürlich deutlich schwieriger. Aber auch da könnte man drüber nachdenken, dass zum Beispiel ja auch viele Leute, die in solchen Pflegen und medizinischen Berufen sind, über überbordende Bürokratie und Dokumentationspflichten stöhnen. Und wenn man da quasi die entlasten könnte durch künstliche Intelligenzanwendungen, durch clevere Anwendungen, die da quasi diese Bürokratie rausnehmen, dann haben die vielleicht mehr Zeit für ihre richtigen Aufgaben.
Die ersten Schallplatten waren die Bedrohung der Sänger und Musiker, die live bei Abendgesellschaften aufspielten. Heute, 100 Jahre später, gibt es beides immer noch. Wovor muss man Angst haben? Was wird die KI verdrängen?
Ja, also ich glaube, mit Angst kommen wir da nicht so besonders weiter. Ja, es gibt jetzt Herausforderungen, die da entstehen, dass sich schon auch Tätigkeiten verändern, vielleicht sogar Tätigkeiten wegfallen. Aber man hat das in vergangenen Transformationen immer schon gesehen. Also wenn man zum Beispiel guckt auf eine andere große Transformation, wo wir der deutschen Wirtschaft durchgegangen sind, ist zum Beispiel die Automatisierung der Produktion. Ja, da gab es dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wenn man sich anguckt, ähnliche reißerische Bilder und Titel, dass jetzt da die Arbeit weggeht, dass die Roboter in der Produktion alle Jobs wegnehmen. Und was dann stattgefunden hat, wenn man sich das anguckt, gibt es aktuelle Studien zu, die sich das im Zeitverlauf angucken, dass es da quasi netto eigentlich gar keine Arbeitsplatzverluste gab, dass Leute quasi umqualifiziert wurden, dass alle eigentlich in den Beschäftigten gehalten werden können. Die Frage ist, kann das jetzt auch passieren bei der KI? Wahrscheinlich geht das alles ein bisschen schneller als mit dieser Automatisierung, aber auch da haben wir große Chancen, die Transformation mitzugestalten, auch Qualifikationen von Leuten weiterzuentwickeln. Vielleicht, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, auch nicht so schöne Arbeit dadurch zu ersetzen, die wenig motivierend ist und vielleicht bessere Arbeitsumgebung zu schaffen. Dafür ist es aber wichtig, dass die Leute, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, auch die Organisationen eine Offenheit haben und auch motiviert sind, da mitzumachen. Und da haben wir gerade eine eigene Studie zugemacht und da gibt es zum Beispiel extreme Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen, welches Qualifikationsniveau man zum Beispiel hat und ob man auch eine direkte Tätigkeit hat, eine Bürotätigkeit oder eine Produktionstätigkeit. Ja, da gibt es extreme Unterschiede in der Einstellung, wie man jetzt zum Beispiel Weiterbildungsanstrengungen unternehmen muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir da möglichst viele Leute motivieren, mitnehmen, individuell Mitarbeitende, aber auch die ganzen Organisationen, das Ganze jetzt als Chance zu begreifen und auch neue Wertschöpfung aus dieser KI zu generieren, weil das ist ja was großflächig schon passiert, besonders auch bei den amerikanischen Konzernen. Und da müssen wir schon gucken, dass wir in Deutschland da nicht abgehängt werden.
Die KI ist aus unserer Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken, aber ein Grund für Angst ist das beileibe nicht, sagt Professor Florian Kunze von der Universität Konstanz. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Groß 1,82 Kragen, 39 Schuhgröße, 46 Stopp.
Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Weg.
Franskal mit ihrem Lied Computer Nummer 3 als Liebesanbahnungsinstrument. Schlau, sicher oder schädlich, KI im Alltag, so heißt die heutige Folge von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und darin schauen wir jetzt auf den AI Quality and Testing Hub in Hessen. In San Francisco diskutieren Wissenschaftler über die Frage, wie können weltweite Standards für diese neue Technologie geschaffen werden und wie können Nutzer einer künstlichen Intelligenz auch vertrauen. In Hessen gibt es bereits eine Anlaufstelle, die sich mit der Qualität von künstlicher Intelligenz beschäftigt, der sogenannte AI Quality and Testing Hub. Er hilft Unternehmen dabei, hochwertige Systeme der künstlichen Intelligenz zu entwickeln und zu verbessern. Dazu Alexander Schmidt aus der HR Wirtschaftsredaktion.
Wer im Internet etwas bestellt und eine technische Frage hat, kommt statt mit Menschen immer häufiger mit sogenannten Chatbots in Kontakt. Diese Computerprogramme beantworten Fragen oder reden mit uns. Nach diesem Prinzip funktioniert auch eine App, die das Langener Start-up Professor Walmed für Ärzte und medizinisches Personal entwickelt hat. Firmengründerin Vera Rödel mit einem Beispiel, was Ärzte diesen Chatbot fragen könnten.
Meine Patientin hat Multiple Sklerose und möchte schwanger werden. Was könnte sie für Medikamente, welche stehen ihr zur Verfügung? Und dann bekommt der Arzt, ohne eben zu recherchieren zu müssen oder mit Kollegen Rücksprache halten zu müssen, eine Therapie- und Diagnoseempfehlung.
Im Hintergrund sucht eine Software mit künstlicher Intelligenz aus riesigen medizinischen Datenbanken und den offiziellen medizinischen Leitlinien die Informationen, die Ärzte gerade brauchen. Programmiert hat diese App das AI Quality and Testing Hub in Frankfurt. Dessen Leiter ist Michael Rammensee.
Wir bieten an, qualitätsgesichert solche Apps oder Anwendungen zu entwickeln. Gerade in der Medizinbranche besonders wichtig, dass auch die darunterliegende KI besonders gut eingehegt und eingepflegt ist und die Qualität davon nachgewiesen und überprüft werden kann.
Das heißt, die Informationen, die ein solches System ausspuckt, sind offiziell anerkannt, beispielsweise von Behörden oder Fachverbänden. Hinter dem AI Quality und Testing Hub stehen das Land Hessen und der Elektroverband VDE. Das wiederum erleichtert einem Start-up wie Professor Walmed die Akzeptanz bei den Kunden, sagt Gründerin Vera Rödel.
Kunden sind einmal die Pharmaindustrie, wo es aber auch im Zulassungsprozess für ein Medizinprodukt natürlich eine erhebliche Rolle spielt, dass hier das Land Hessen und der IQ beteiligt sind.
Ende des Monats soll die App von Professor Walmed die europäische Kennzeichnung erhalten. Dann ist das Programm als Therapie- und Diagnosehilfe auf dem Markt zugelassen. Nur ein Projekt des noch jungen AI Quality und Testing Hub in Frankfurt, das vor knapp 2 Jahren gegründet wurde und derzeit 7 Mitarbeiter hat. Sie entwickeln nicht nur Software mit künstlicher Intelligenz für Unternehmen, sie beraten sie auch bei der Entwicklung und schulen deren Mitarbeiter. Michael Rammensee.
Auf der einen Seite haben wir die Nutzer, die wissen möchten, inwieweit sie den Ergebnissen von dem, was ihnen das Produkt oder das System ausspuckt, vertrauen können. Auf der anderen Seite haben wir Entwickler, die zum Beispiel große amerikanische Sprachmodelle bei sich in der Entwicklung einbauen und auch ihren Kunden nachweisen wollen, dass die Ergebnisse, die von dem System ausgespuckt werden, vertrauenswürdig sind.
Eine Herausforderung ist, dass es weltweit keine einheitlichen Regeln für künstliche Intelligenz gibt.
Wir gehen davon aus, dass jede Firma, die sich auf dem europäischen Markt bewegt und ein Hochrisikosystem anbietet, sich an diese Standards halten wird.
Beispiele wären Firmen, die medizinische Anwendungen auf den Markt bringen oder intelligente Stromnetze planen. Sie müssen nach dem neuen europäischen KI-Gesetz nachweisen, dass ihre Daten den strengen Anforderungen entsprechen, also verlässlich und sicher sind.
Soweit Alexander Schmidt über den AI Quality and Testing Hub. Über Sicherheitsfragen in Bezug auf künstliche Intelligenz hätte ich jetzt gerne mit Professor Martin Steinebach gesprochen. Er leitet die Abteilung Media Security am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Leider ist die Leitung nicht zustande gekommen. Insofern müssen wir, glaube ich, auf das Gespräch verzichten. Das war's dann auch schon wieder in dieser kleinen Stunde zur künstlichen Intelligenz. Bleibt mir noch, Ihnen einen weiteren Podcast zum Thema zu empfehlen, und zwar den KI-Podcast der Kollegen von BR24 und dem SWR. Darin stellen sich Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub jeden Dienstag den großen und kleinen Fragen der KI-Revolution und trennen die Fakten von falschem Hype. Zu finden in der ARD-Audiothek, und da sind wir, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag.
Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.